Unseres Predigt- und Kleingruppenprojekts Freude an Gott. Und gleichzeitig starten wir in die nächste Phase unseres Gebetsjahres. Bis hierhin haben Mirko und ich viel gelehrt, viel über die Bibel, über das Gebet euch in Predigten weitergegeben. Viele von euch haben sich in Kleingruppen darüber ausgetauscht, weitergedacht. Und jetzt geht es weiter und ich will dich heute ermutigen, wirklich dran zu bleiben. Dran zu bleiben an der Freude an Gott und am Gebet. Und wenn die Menschen den Weltraum erkunden wollen, dann investieren sie Unsummen rein, um Raketen zu entwickeln, um die Erdanziehungskraft zu überwinden, um in die Schwerelosigkeit des Alls zu kommen. Es kostet eine enorme Anstrengung, diese Erdanziehungskraft zu überwinden, um dann aber die Schönheit der Erde aus dem Weltraum zu betrachten. Diese Raketen bestehen aus mehreren Stufen. Wenn die erste Stufe gezündet ist, dann hebt die Rakete vom Boden ab. Und irgendwann ist diese Rakete, die erste Stufe, ausgebrannt und dann übernimmt die zweite Stufe und die Rakete steigt höher und höher. Wenn die zweite Stufe nicht zündet, dann fällt die Rakete einfach wieder auf die Erde zurück. So ist es auch im christlichen Glauben. Du kannst in der ersten Stufe viel von Gott hören, viel über Gott nachdenken, dir Dinge vornehmen. Aber ob du wirklich die Schönheit Gottes erkennst, ob du wirklich eine Freude und Liebe zur Bibel entwickelst, ob du kraftvolle Gebete sprichst, das bleibt nicht in dieser ersten Stufe hängen, wenn du einfach Sachen von Gott hörst, dir ein paar Gedanken gemacht. Es muss in die zweite Phase gehen, in so eine zweite Stufe, wo du anfängst, es in dein Leben zu integrieren. Wo es etwas mit deinem persönlichen Leben macht, wo es mit deinem Gebet etwas macht. Und darum frage ich dich heute Morgen, möchtest du mehr und mehr die Schönheit Gottes erleben? Möchtest du mehr und mehr kraftvolle Gebete beten? Möchtest du mehr und mehr eine Freude und Liebe an Gottes Wort haben? Oder wirst du dich alten Gewohnheiten wieder zuwenden, weil du zufrieden bist mit dem Status quo, so wie es bisher ist? Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, eine klare Entscheidung zu treffen, wie es für dich in deinem Gebet weitergeht. Kai Soltau, ein Bibellehrer, den ich mal kennengelernt habe, sagte, nichts macht deutlicher, dass wir in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben, als unsere Freude an Gott. Nichts macht deutlicher, dass wir in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben, als unsere Freude an Gott. Diese Freude an Gott kann jederzeit spontan in Momenten der Gottesbegegnung entstehen. Aber eine dauerhafte und tiefe Freude an Gott, die sich in oder auch nach einem Leiden wieder seinen Weg bahnt, in die müssen wir uns investieren. Und ich fand es sehr bemerkenswert, Georg Müller, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, war ein Christ aus dem 19. Jahrhundert, der sehr, sehr tief im Glauben stand. Er hat in England durch seinen tiefen Glauben, durch seine tiefen Vertrauen auf Gott, Waisenhäuser in England gegründet und hunderte Kinder von der Straße geholt und ihnen eine neue Zuflucht gegeben und neue Hoffnung gegeben. Und er schreibt in seiner Autobiografie etwas ganz Faszinierendes. Da spricht er über sein geistliches Leben, über die Bibel und Gebet und dann fasst er so zusammen, deutlicher als je zuvor sah ich, dass die erste bedeutende und vorrangige Angelegenheit, der ich mich jeden Tag widmen sollte, das Glücklichsein meiner Seele im Herrn war. Meine erste Sorge sollte nicht dem Gedanken gelten, wie viel ich im Dienst für den Herrn tun, wie ich den Herrn verherrlichen könnte, sondern wie ich meine Seele in einen Zustand des Glücks versetzen und wie mein innerer Mensch genährt werden könnte. Ich finde es voll spannend. Die erste Sorge dieses Christen, der so viel für Gott getan hat, der so vielen Menschen geholfen hat, durch den so viele Menschen zum Glauben gekommen sind, sagt, das Erste und Wichtigste, was er tun konnte, ist nicht zu überlegen, was kann er noch alles tun, ist nicht sich mit den Sorgen und Nöten seines Lebens zu beschäftigen, sondern seine Seele zu nähren und vor Gott zu kommen. seine Beziehung zu Gott zu pflegen. Erst wenn seine Seele satt ist von Gott, macht er sich an sein Tagewerk. Das ist beeindruckend. Das ist seine Art, wie er den Glauben gelebt hat. Und vielleicht hast du in deinem Leben schlechte Erfahrungen mit Gebet oder der Bibel gemacht. Du hast versucht, die Bibel zu lesen und schon nach ein paar Tagen hat dich dein Alltag eingeholt und die Bibel ist irgendwie wieder im Regal gelandet. Vielleicht hast du Enttäuschung erlebt, weil dein Gebet nicht erhört wurde. Oder du wusstest nicht, wo du anfangen sollst zu beten, was du beten sollst oder was auch immer dich gehindert hat in der Vergangenheit zu beten oder deine Bibel zu lesen. Nimm diese Erfahrung und schieb sie weg. Diese Erfahrungen sind kein Grund, dass sie Einfluss auf deine Zukunft haben. Schieb diese Erfahrung weg. Und heute kannst du neu anfangen. Du hast eine neue Chance zu sagen, okay, und heute investiere ich mich nochmal neu in Gebet, nochmal neu in die Bibel. Um all das zu erleben, wovon wir in den letzten 7 Wochen gesprochen haben. Und ich finde es so unglaublich ermutigend, dass auch die Personen in der Bibel an dieser Stelle bekennen mussten, dass sie nicht alles wussten und nicht alles konnten. Jesus ist eines Tages mit seinen Jüngern unterwegs und zwischendurch haben sie Halt gemacht und Jesus hat sich zum Beten zurückgezogen. Jesus kommt wieder und die Jünger fragen ihn, Herr, lehre uns beten. Also das scheint für die Jünger gar nicht so selbstverständlich gewesen zu sein. Sie kommen aus einer Kultur, wo Gebet selbstverständlich war. Die Juden haben 3-mal am Tag gebetet und doch kommen sie auf Jesus zu und sagen, Herr, lehre uns beten. Ich möchte euch heute einen Satz vorstellen, einen sehr, sehr alten Satz, der mir im Verständnis geholfen hat, um was es geht. Es gibt ja so Sätze, die einem hängen bleiben und wahrscheinlich den meisten von euch ist noch bekannt, 20% auf alles außer Tiernahrung. Es ist so ein Satz, der irgendwie so hängen geblieben ist. Den müsst ihr euch aber nicht merken. Ich möchte euch einen sehr viel sinnvolleren Satz mitgeben. Und dieser Satz steht im Westminster Katechismus, einem Handbuch, wo Christen sich zusammengetan haben, um ein Handbuch zu schreiben, in dem Gläubige in den Grundfragen des christlichen Glaubens unterrichtet werden. Dieses Westminster Bekenntnis wurde als ein lehrmäßiger Kompass entworfen, damit die Kirche an ihren gesunden biblischen Lehren festhält, selbst dann, wenn Irrtum und Spaltung und Probleme die Kirche bedrohen zu zerstören. Und in den Jahren von 1643 bis 1648 brachte diese Versammlung insgesamt 6 verschiedene Dokumente hervor. Das Wichtigste ist ein Bekenntnis und was ich so faszinierend an diesem Bekenntnis finde, ist, dass diese Versammlung sich mit einem Eid verpflichtet hat, nur die Lehren aufzunehmen, die sie ganz klar biblisch belegen können. Und so geben um die 4000 Bibelstellen Zeugnis einer außergewöhnlichen Hingabe an Gottes Wort. Und dazu haben sie einen Katechismus veröffentlicht, ein Handbuch, wo die Grundfragen des christlichen Lebens beantwortet werden. Und dieses Handbuch fängt mit der folgenden Frage an, was ist das höchste Ziel des Menschen? Ich will dir mal einen Moment Zeit geben. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Wie würdest du diese Frage beantworten? Sie schreiben, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ich lese euch mal einen Ausschnitt aus der himmlischen Ehrerbietung der höchsten Würdenträger im Himmel vor dem Thron Gottes vor. In Offenbarung 11 lesen wir, würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und geschaffen. Gott verherrlichen, ihm die Ehre geben, seine Eigenschaften loben, Das ist das, was Gott verherrlichen ausmacht. Und in dieser Szene vor dem Thron Gottes haben wir die höchsten Repräsentanten der Schöpfung, haben wir die höchsten Würdenträger der Menschheit. Und sie loben und preisen Gott und ehren den Schöpfer von Himmel und Erde, den lebendigen Gott. Das ist die höchste und vollkommenste Aufgabe im Himmel. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf diese Erde und hat einen unglaublich hohen Preis am Kreuz gezahlt, damit Menschen zu ihm gehören können. Durch seinen Tod am Kreuz hat Gott Menschen teuer, Christen teuer erkauft. Und ich lese weiter aus 1. Korinther 6. Gott hat euch als sein Eigentum erworben, denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Und weiter, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und noch ein letztes, redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Das heißt, egal was du tust, egal was du denkst, egal was du sagst, egal was du empfindest, soll zur Ehre Gottes sein. Und der zweite Teil dieses Satzes ist genauso faszinierend. Stell dir vor, das wäre wirklich wahr, dass das höchste Ziel des Menschen ist, nicht nur Gott zu verherrlichen, sondern sich für immer an ihm zu erfreuen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Was auch immer geschieht, nichts auf dieser Erde kann uns diese Freude verheißen. Alles auf dieser Erde wird uns früher oder später enttäuschen oder kaputt gehen oder seinen Reiz verlieren. Aber Gott bleibt in Ewigkeit der Gleiche. Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Gott wird dann am meisten geehrt, wenn wir uns an ihm freuen. Das ist ein Zusammenhang. Ich möchte euch in die Geschichte meiner Abschlussfahrt in der 10. Klasse mit hineinnehmen. Ist schon eine ganze Weile her. Und wenn man so auf Klassenfahrt ist, wir waren damals, ich glaube, 10 Tage in Italien und man macht da ja immer so Bildungsausflüge. Die sind mehr oder weniger spannend, meistens eher weniger für mich. Und in dieser Zeit haben wir einen Schulausflug in die italienische Stadt Verona gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht war der ein oder andere schon mal da. Unser Lehrer fand es unglaublich spannend, uns einen winzigen Hinterhof zu zeigen mit einem noch viel winzigeren Balkon. Es ist vollkommen unspektakulär, aber hier fand die vielleicht berühmteste Liebesgeschichte der Literatur ihren Lauf, Romeo und Julia von William Shakespeare. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Ich habe mich mal durchgequält. Und dann müsst ihr euch vorstellen, da gibt es so eine ganz berühmte Balkonszene auf diesem Balkon, der übrigens wirklich winzig ist. Da steht die Julia. Ja, ich glaube, viel mehr Platz ist da auf diesem Balkon auch nicht. Und Romeo dann vorne vor dem Balkon. Und dann entspannt sich so ein Gespräch zwischen den beiden und ich lese euch mal ein paar Zitate vor. Da sagt die Julia vom Balkon, meine Großzügigkeit ist so grenzenlos wie das Meer, meine Liebe so tief. Je mehr ich dir gebe, desto mehr habe ich, denn beide sind unendlich. Und dann sagt Romeo, o sprich noch einmal strahlender Engel, denn du bist ja für diese Nacht so herrlich, dass du über meinem Kopf schwebst wie ein geflügelter Bote des Himmels. Und Julia, diese Knospe der Liebe könnte sich beim reifenden Atem des Sommers als wunderschöne Blume erweisen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Sag das morgen früh mal deiner Frau, wenn du zur Arbeit gehst. Ja. Und jetzt stell dir in dieser hochromantischen Szene wie die beiden da vor sich sind und ihre Liebe gegenseitig bezeugen. Stell dir vor, der Romeo sagt auf einmal, ich liebe dich, geliebte Julia, auch wenn ich dich total langweilig finde. Was würden wir über die Liebe dieser beiden denken? Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, Heuchler. Du sprichst von der großen Liebe, aber freust dich nicht an der Frau, mit der du gerade sprichst. Du freust dich nicht. Ja. Du findest kein Glück, du langweilst dich. Und ich glaube, so ist es auch mit unserer Beziehung zu Jesus, mit unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir sagen, wir lieben Gott, aber wir freuen uns nicht an Gott, dann stimmt doch da irgendwas nicht, dann fehlt doch da was. Ja? Das gehört doch zusammen. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Es geht nicht darum, immer Freude in jeder Gebetsstunde zu haben, immer Freude in jeder Fürbitte zu haben, immer Freude und Erkenntnis und Jubel beim Bibellesen zu haben. Aber es geht um eine Grundvoraussetzung, die da ist. Eine Beziehung funktioniert auch nicht, wenn ich mich an einem Partner nicht freue. Und so ist es auch bei Gott. Wenn er nicht mein ganzes Glück ist, dann suche ich Glück auf dieser Erde. Und dann werde ich enttäuscht werden. Dann werden Dinge kaputt gehen. Dann werde ich mich auf Dinge verlassen müssen, die keinen Bestand haben. Die Freude gehört ganz grundsätzlich zu einem Leben mit Gott dazu. Nicht unbedingt immer äußerlich oder hochemotional, aber seine innere Zufriedenheit, weil ich zu Gott gehöre, weil ich Gottes Kind bin, weil Gott mein Glück ist und mich niemals enttäuschen kann. Nichts macht deutlicher, dass wir in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben, als unsere Freude an Gott. Die Frage, die sich jetzt aber auch am Ende dieser Zeit stellt, ist, wie können wir jetzt diesen lebenslangen Prozess gestalten? Wie geht es jetzt weiter? Und wir stehen jetzt am Ende von dieser ersten Stufe, unserem Predigt- und Kleingruppenprojekt, und starten in Stufe 2 unseres Gebetsjahres. Und jetzt geht es für dich persönlich weiter. Jetzt kommt es darauf an, wie du dein Leben weiter gestaltest. Du kannst dich mit anderen Themen beschäftigen. Oder du kannst sagen, das Thema ist mir jetzt so wichtig, ich investiere Zeit da rein, um mehr zu verstehen, wer Gott ist, um mehr zu verstehen, welche Freude und Tiefe in Gott zu finden ist. Und wir haben dir einen Bibelleseplan erstellt. Einen Plan, der dich in 100 Tagen einmal durch die wichtigsten Texte zum Gebet im Neuen Testament und eine Auswahl von den Psalmen führt. Du findest alle großen Gebete von Jesus und Paulus aufgeführt, alle wesentlichen Lehren zum Gebet, die unterschiedlichsten Arten, wie Menschen im Neuen Testament oder in den Psalmen gebetet haben. Und dieser Bibelleseplan ist bewusst so gestaltet, dass du ihn auch in einem stressigen Alltag bewältigen kannst. In der Regel sind es so 15, 20 Verse pro Tag, die dich durch das Gebet, durch das Neue Testament führen. Und es ist deine Möglichkeit, einzusteigen und wirklich zu verstehen, wirklich dran zu bleiben, was es bedeutet, zu beten nach biblischen Maßstäben. Und wenn du dann das Gelesene jeden Tag auch noch in einer persönlichen Gebetszeit anwendest, dann wird sich dein Gebet nachhaltig verändern. Da bin ich mir absolut sicher. Die Frage ist, wie kannst du jetzt deine persönliche Zeit mit Gott gestalten? Und viele von euch haben sich gewünscht, Hilfen, konkrete Hilfen für das persönliche Bibellesen gewünscht. Wie kann ich die Bibel lesen, um einen Gewinn daraus zu ziehen? Manchmal scheitert es ja nicht so sehr am Wunsch, mehr in der Bibel zu lesen, sondern an der Frage, wie mache ich das denn? Wie fange ich denn an? Und ich möchte dir eine Möglichkeit vorstellen, wie du diese 100 Tage gestalten kannst, damit du einen Gewinn daraus erziehst. Und vielleicht hast du auch schon eine bewährte Methode, die Bibel zu lesen. Dann nutze das gerne weiter. Ich möchte euch aber eine Möglichkeit zeigen, wie man so eine Zeit gestalten kann und mehr Gewinn aus der Bibellese bekommen kann. Ich möchte dir 4 Fragen vorstellen und beispielhaft an einem Text aus Matthäus 6, 31 bis 34 andenken. Es sind nur ein paar Gedankenanstöße, sodass ihr immer noch genug Möglichkeiten habt, weiter darüber nachzudenken. Matthäus 6, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Wie schon gesagt, ich will nur ein paar Dinge mal anreißen, um so einen Eindruck zu gewinnen, wie kann man so Fragen beantworten. Und die erste Frage, die mich immer wieder beschäftigt, ist, was lernst du über den Menschen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen und durch die Sünde von Gott abgefallen ist? Was lernen wir über den Menschen? Wie würdest du die erste Frage beantworten? Was mir als erstes dabei einfällt, ist, der Mensch macht sich Sorgen. Sorgen, Sorgen, Sorgen. Manche sind so arm, dass sie finanzielle Sorgen haben. Andere sind so reich, dass sie sich Sorgen machen, weil sie nicht wissen, was sie mit dem Geld anfangen sollen. Manche machen sich Sorgen, weil sie krank sind. Andere machen sich Sorgen, weil sie gesund sind, aber krank werden könnten. Sorgen definieren irgendwie das Leben auf dieser Welt. Wir machen uns Sorgen, um was auch immer. Und eine ganze Versicherungsbranche lebt davon, dass wir uns Sorgen machen. Und sie setzen Milliarden um, weil sich der Mensch Sorgen macht. Also das ist so eine erste Frage, die man sich bei einem Bibeltext stellen kann. Was lernst du über den Menschen? Das zweite, was lernst du über Gott? Was lernst du über den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Gott sagt ganz deutlich, mach dir keine Sorgen. Jetzt kann das natürlich jeder sagen. Mach dir keine Sorgen, ist schnell gesagt. Aber hier spricht der Schöpfer Gott. Gott weiß, was du im Leben brauchst. Das ist ihm ja kein Geheimnis. Er hat dich ja geschaffen. Und dann stehen ihm unendliche Möglichkeiten und endlos viel Geld zur Verfügung, um deinen Sorgen gerecht zu werden. Und wir fangen an, mit unseren begrenzten Möglichkeiten irgendwie unsere Sorgen in den Griff zu kriegen. Dieser Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Setz deinen Fokus nicht auf das, was der Welt wichtig ist oder was dir wichtig ist. Setz deinen Fokus darauf, was mir, Gott, wichtig ist. Und dann sagt Gott, kümmere dich um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. So werde ich dich mit allem versorgen, was du dafür brauchst. Ich bin dein himmlischer Vater. Ich sorge für dich. Und dann könntest du dir eine dritte Frage stellen. Was lernst du über den neuen Menschen, der durch Jesus eine neue Identität erhalten hat? Durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, dürfen wir Kinder Gottes sein. Kinder unseres himmlischen Vaters. Er sorgt für dich, sodass du dich nicht mehr sorgen musst. Das ist doch genial, oder? Gott hat unendliche Möglichkeiten, dir alles zu geben, was du brauchst, um seinem Willen entsprechend zu leben. Dich an Gott zu freuen und das zu tun, was er von dir möchte. Und dann kannst du frei und fröhlich für Gott leben, dich an ihm freuen und das tun, was Gott möchte. Und ihn durch dein Handeln, Reden, Denken ehren. Gottes Hauptziel ist nicht unser persönlicher Komfort. Gottes Hauptziel ist seine Ehre. Gutes Wetter, ein einfaches Leben auf der Arbeit, Wegnahme von Problemen, persönliche Lebensbewältigung, sind Dinge, die für die können wir beten. Aber es ist nicht das Hauptziel Gottes. Das Hauptziel Gottes ist, lebe ein Leben, das ihm gefällt. Auch wenn Dinge nicht in Ordnung sind. Auch wenn Dinge schiefgehen, auch wenn du nicht gesund bist. Und viertens finde ich sehr hilfreich, Wie kannst du das Gelernte ganz praktisch umsetzen? Was bedeutet dieser Bibeltext für dein Leben, für dein Handeln, für dein Denken, für dein Empfinden, für dein Reden? Und an dieser Stelle können aus den Bibeltexten ganz unterschiedliche Aspekte herauskommen, wo Gott dich auffordert, etwas zu ändern, etwas zu tun, etwas für Gott zu investieren. Und wenn du anhand dieses Bibelleseplans die nächsten 100 Tage dich mit Gebet beschäftigst, dann mach dir bei dieser Frage doch einmal ganz konkret Gedanken, wie kann sich das, was du gelernt hast aus dem Bibeltext, ganz konkret für dein Gebetsleben, welchen Einfluss hat es auf dein Gebetsleben? Nun, wenn Jesus sagt, dass wir als erstes nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten sollen, dann stell das doch mal vorne an dein Gebet an. Bete für Menschen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben. Bete für deine Gemeinde, dass Gottes Reich und seine Gerechtigkeit immer sichtbarer wird. Bete für dich, dass Menschen an dir die Liebe Gottes erleben, kennenlernen. Nutze die Bibeltexte zum Gebet. Letztlich habt ihr alles Notwendige, damit ihr in den nächsten 100 Tagen tiefer in Gottes Wort eintauchen könnt, tiefer in Gebet eintauchen könnt, mehr zu lernen, was es bedeutet, biblisch zu beten. Ihr habt erstens einen 100-tägigen Bibelleseplan, den ihr euch nachher mitnehmen könnt oder auch von unserer Webseite freudeangott.de noch herunterladen könnt. Zweitens habt ihr konkrete Fragen, die ihr zu den jeweiligen Bibeltexten stellen könnt. Als drittes möchten wir euch noch eine Motivation an die Hand geben. Es kann hilfreich sein, wenn ich mich persönlich für etwas verbindlich verpflichte. Und so möchten wir euch eine persönliche Selbstverpflichtung zur Verfügung stellen. Also ich, Micha, verpflichte mich in den nächsten 100 Tagen, etwas einzugehen. Du kannst diese Selbstverpflichtung, sie wird nachher hier vorne liegen, da könnt ihr euch gerne eine mitnehmen, auszufüllen, zu unterschreiben, zu sagen, für was ich mich verpflichte und in deine Bibel als Erinnerung hineinzulegen, dass du etwas mit Gott wagen möchtest, dass du etwas angehen möchtest. Es ist keine Verpflichtung irgendwie, die du mit uns oder mit der Gemeinde eingehst, sondern etwas, was dir helfen kann, freiwillig dich für etwas verbindlich zu sagen zwischen dir und Gott, dass sich dein Gebetsleben nachhaltig verändert. Viertens, wir wollen eine kleine 100-tägige Gebetsgruppeninitiative machen. Jeder, der dabei sein möchte, der darf mir gerne unter der E-Mail-Adresse eine kurze Mail schicken, gebetsgruppe@freudeangott.de. Es soll eine Möglichkeit sein, dass sich kleine Gruppen bilden, 3, 4 Personen, die in dieser Zeit, in den 100 Tagen, füreinander Verantwortung tragen, die füreinander beten, die sich füreinander einsetzen, erinnern, motivieren, dran zu bleiben. 100 Tage zu investieren in dein Gebetsleben, in deine Zeit mit Gott, in deine Zeit mit Gottes Wort. Und dann auch gemeinsam Veränderungen vielleicht zu erleben, wo sich Gebet verändert, wo sich eine Freude an Gott entwickelt. Und alle, die mir bis Freitag schreiben, die werde ich in einen großen Lostopf schmeißen und rein zufällig zuteilen. Also ich werde nicht gucken, auch nicht, dass Ehepaare zusammen sind oder so, sondern einfach, dass zufällig Menschen sind, die füreinander Verantwortung übernehmen können. Und im Laufe des nächsten Wochenendes würde ich dann an alle, die sich gemeldet haben, zugehen und diese Gruppen bekannt geben. Als letztes wollen wir mit ein paar Hauskreisen zusammen am 20. März einen Gebetsabend machen. Haus des Gebets haben wir es genannt. Einen Abend, wo wir keinen klassischen Gebetsabend gestalten wollen, sondern einfach zu sagen, komm, wir werden im ganzen Haus verschiedene Gebetsstationen aufbauen, sei es zu Buße, sei es zu Klage, sei es zu Fürbitte, Lob, Anbetung, Dank. Ganz unterschiedliche Sachen, einmal quer durchs ganze Haus. Um auch mal nachzuspüren, wie groß die Bandbreite ist von dem die Bibel spricht, wenn es ums Gebet geht. Es wird keinen offiziellen Anfang so geben, sondern du kannst kommen und gehen, wie du möchtest. Aber es ist die Gelegenheit, mal Dinge vielleicht auch auszuprobieren. Weitere Infos werdet ihr dann noch über einen Flyer in den nächsten Tagen bekommen oder den Newsletter. Ich möchte schließen mit Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ich möchte noch für dich beten. Liebster Jesus, ich danke dir, dass du unser Gott bist, dass wir dich kennenlernen können, dass du nicht ein Gott bist, der in der Ferne verschwunden ist, unsichtbar. Und man kann ihn nicht entdecken, sondern man kann dir begegnen. Du bist auf diese Erde gekommen, Jesus, um für Menschen zu sterben. Du hast den Weg zu dir gebahnt. Und ich will dich bitten, Herr Jesus, dass du uns in dieser kommenden Zeit begegnest. Dass es einen Unterschied macht in unserem Gebetsleben, in unserer Bibelzeit, in unserer persönlichen Begegnung mit dir. Dass du uns veränderst, dass ein Heiliger Geist jeden Einzelnen verändert. Hier im Haus, in der Gemeinde, am Livestream, dass du wirkst. Und so will ich für dich beten, dass Gott dich segnet, dass Gott dir eine Freude an sich selbst schenkt, dass du seine Schönheit entdecken kannst, dass du eine Freude an seinem Wort findest. Auch wenn nicht immer die Freude vielleicht da ist, aber dass du durchbrichst zu dieser Freude, dem lebendigen und herrlichen Gott. Herr Jesus, schenk deinen Heiligen Geist, dass er uns verändert und prägt und führt. Dass du gepriesen wirst, dass du verherrlicht wirst, dass du alle Ehre bekommst und wir uns für immer an dir freuen. Amen.